NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Michel Malzin ist Pastor. Nach einem Burnout krempelt er sein Leben um, er kündigt, kauft einen alten Berliner Doppeldeckerbus und baut ihn, und das ohne jegliches Fachwissen, zu einem fahrenden Café um. Er reist quer durch Europa, auch auf den Spuren des Jakobsweges. Und darüber hat er jetzt ein Buch geschrieben. Das Ergebnis heißt Abgefahren, vom Mut aufzubrechen und anzufangen. Eine wahre Geschichte über Vertrauen, Neuanfang und die Kunst, sich selbst wiederzufinden. Und darüber spreche ich gleich mit ihm im Kulturspiegel. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Manchmal, da reicht ein einziger Moment, eine einzige Frage und das Leben nimmt eine völlig neue Richtung. Was hast du vor mit deinem einzigartigen und wilden Leben? Diese Frage trifft Michel mitten im Burnout. Er kündigt, kauft einen alten Berliner Doppeldeckerbus und baut ihn ohne jegliches Fachwissen zu einem fahrenden Café um. Gemeinsam mit Helene, die ist nämlich eigentlich nur auf einen Cappuccino vorbeigekommen, blieb dann aber, reist er quer durch Europa zwischen staubigen Straßen, unerwarteten Begegnungen und man muss schon sagen, mit ganz viel Mut. Und das Ergebnis dieser außergewöhnlichen Reise ist das Buch Abgefahren, vom Mut aufzubrechen und anzufangen. Eine wahre Geschichte über Vertrauen, über Neuanfang und die Kunst, sich selbst wiederzufinden. Und jetzt sitzt er hier bei mir im Kulturspiegel. Ich freue mich sehr, Michel Malzin. Herzlich willkommen.
Hallo.
Du bist viele Jahre evangelischer Pastor gewesen, dann kam ein Burnout und der hat bei dir im Leben wirklich alles verändert. Wann kam denn dieser Moment, als du wusstest, jetzt muss was völlig anderes passieren, ich muss raus?
Natürlich war es erstmal, das mich wiederzufinden da in der Klinik und zu merken, wow, wie bin ich hierher gekommen, was ist eigentlich passiert? Und Burnout klingt immer so heroisch, man hat sich so viel gekümmert um alles, um alle anderen. Und ich würde das so nicht sagen, ich würde einfach sagen, ich habe mich zu wenig um mich selbst gekümmert. Ich meinte immer, die Probleme der anderen sind wichtiger und die Bedürfnisse um meine eigenen irgendwie Augen zu und durch. Bis es natürlich dann irgendwann eben nicht mehr geht. Und ich habe mich dann wiedergefunden in der Klinik und wusste, ich muss einiges ändern. Und die Frage, die ich mich dort gestellt habe, wie bin ich da hingekommen? Und was macht mich lebendig? Und ich habe meinen Job gerne gemacht, aber merkte auch, dass ich müde geworden bin. Ich konnte nicht mehr mit so ganzen Überzeugung die ganzen Antworten wiedergeben, die ich gelernt hatte, sondern ich wollte keine Antwort mehr geben, sondern ich wollte viel mehr Fragen stellen. Und ich hatte das Buch gelesen, Das Café am Rande der Welt, und war so fasziniert davon und dachte ich, warum gibt es sowas eigentlich immer nur in der Fiktion? Ein Ort, wo es nicht um richtige Antworten geht, sondern um echte Fragen, wo man einfach da sein kann. Und ich hatte so eine Sehnsucht gespürt, als ich das gelesen habe, und dachte, so einen Ort will ich machen, wo Menschen einfach sein können, unabhängig davon, was sie glauben, ob sie glauben, wie sie glauben, woher sie kommen. Und da ist die Idee entstanden. Und ich wusste, ich brauche Abwechslung. Das war schon immer mein Problem als Pastor. In der Gemeinde sind ja oft die Menschen, die das Stetige mögen, was ja völlig in Ordnung ist, die gerne wissen, was auf sie zukommt. Für solche Menschen bin ich sehr anstrengend, wenn ich jeden Sonntag eine neue Idee habe. Und ich brauche Abwechslung. Also einfach ein Café irgendwo, das würde mich auch nach 3-4 Monaten langweilen und ich hätte bestimmt den nächsten Burnout. Und dann kam die Idee mit diesem Bus, der neue Orte, wo man losfahren kann.
Das finde ich so unglaublich spannend. Also du hast dir einen alten Berliner Doppeldeckerbus gekauft, also Symbol für Neuanfang. Wie kamst du auf den Bus?
Ja, wie gesagt, ich brauchte Abwechslung. Und irgendwo ein statisches Haus, wo ich immobil bin, das hat irgendwie nicht gepasst. Und bei Freunden abends im Gespräch haben wir darüber geredet, so was müsste denn sein, damit ich mich wohlfühle oder damit das ich zum Vorschein bringen kann, was in mir steckt. Und irgendwie kam da die Idee mit dem Bus. Erst war eine Zelt, eine Jurte, die Idee, und dachte ich, nee. Und dann kam der Bus. Und dann hatte ich sofort ein Bild in meinem inneren Auge. Ja, ein Kaffee in einem Bus. Und ich wollte da nicht nur einen Foodtruck, wo ich Leute Kaffee biete, sondern ich wollte einen Ort der Begegnung, wo viele Leute reinpassen, wo Leute sich hinsetzen können, wo sie eine gute Zeit haben können. Also brauchte ich viel Platz. Ich hätte auch einen dreistöckigen Bus geholt, den gibt's aber nicht. Also habe ich einen Doppelstockbus gesucht. Habe mich dann im Internet auf die Suche begeben und war dann erstmal desillusioniert, weil die kosten alle 500.000 Euro und mehr. Aber ich habe weitergesucht und irgendwann hatte ich dann einen gefunden.
So, das ist ein alter, rostiger Bus. Du hast eigentlich gar keine Ahnung davon, wie man die Dinger umbaut. Hast es trotzdem gemacht. Wie viele Rückschläge gab es? Wie oft hast du gedacht, Mensch, was mache ich hier eigentlich?
Ach, eigentlich gar nicht. Ich hatte den Traum vor Augen, das Bild. Und mein Vorteil war halt wirklich, dass ich keine Ahnung hatte. Weil alle Leute, die Ahnung hatten, haben gesagt, das geht nicht. Das funktioniert nicht, das ist unmöglich, das kostet zu viel. Aber ich hatte meine Idee und wie gesagt auch keine Ahnung, habe einfach angefangen. Und nach 9 Monaten war das Geld alle und war es dann fertig, der Bus sozusagen. Er war nicht fix und fertig. Ich war ja einmal in meinem Leben fix und fertig und das ist nichts Gutes. Und bin dann mit dem Bus auf die Märkte und es hat funktioniert. Wie ich sage, man muss nicht viel Ahnung haben. Man muss nur ein Herz haben, das schlägt und wissen, wofür es schlägt.
Der Bus ist ja viel, viel mehr als ein Fahrzeug, hast du ja gerade schon gesagt. Es ist ein rollendes Symbol für Mut und auch für Begegnung. Was erlebst du so, wenn Menschen in diesen Bus eintreten? Du hast ja schon viele Orte gehabt, wo du Menschen getroffen hast.
Also tatsächlich ist es egal, wo wir stehen, ob jetzt in Deutschland, Spanien, an der Küste, in Frankreich und am Eiffelturm. Die Reaktionen sind eigentlich immer die gleichen. Menschen kommen erstmal rein, sind erstaunt, verblüfft. Und es ist so eine Art Zeitreise. Man tritt in den Bus ein und man bekommt das, was ich oft von Leuten höre, eine neue Perspektive auf die eigene Stadt, aufs eigene Leben. Also es ist keine piepende Monitore, die da irgendwelche Werbung anzeigen, sondern es ist alles so in den 60er Jahren gestaltet mit rotem Plüsch und Oldies laufen, kommt aus den Lautsprechern. Und man hat Zeit und man sitzt ganz eng beieinander, Knie an Knie. Also keiner sitzt alleine und schlürft seinen Kaffee alleine, sondern man kommt automatisch miteinander ins Gespräch. Und irgendwie, ich weiß nicht, wir wohnen ja auch in dem Bus. Wahrscheinlich ist es auch deswegen so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre, dass Leute auch gleich anfangen, tatsächlich über wichtige Sachen zu reden, über das, was sie auf dem Herzen liegt.
Was sind das so für Themen, die da angesprochen werden?
Der Bus triggert natürlich genau diese Themen wie Freiheit, unterwegs zu sein, Aufbruch und meine Geschichte natürlich auch gerade von einem Burnout, nach einer Scheidung, gescheiterten Ehe. Trotzdem zu sagen, okay, das war alles nicht gut, habe ich mir nie vorgestellt, aber man kann liegen bleiben, man kann aber auch aufstehen und kann überlegen, okay, was mache ich jetzt daraus? Und ich glaube, das macht der Bus so ein bisschen, das triggert die Menschen und einfach auch zu sagen, boah, was unterwegs zu sein, ich weiß es, ich kann es gar nicht so sagen. Also die Begegnung und die Zeit für sich selbst zu haben. Also ich hatte natürlich die Idee, ich will einen Kaffee machen, will Leute eine gute Zeit bieten, dass es dann aber tatsächlich so wird, sogar fast besser wie in dem Buch, das Kaffee am Rande der Welt, dass Menschen da sitzen bleiben und manche fangen an zu weinen, manche treffen ganz neue Entscheidungen für sich und für ihr Leben, was dran ist. Das kriege ich meistens dann auch gar nicht mit, wenn ich an der Kaffeemaschine stehe. Aber hinterher, wenn Leute mir Briefe schreiben oder E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten, was der Aufenthalt im Bus mit ihnen gemacht hat, das ist schon faszinierend. Und nochmal mehr faszinierend natürlich dann auch auf den Jakobsweg unterwegs zu sein, die Menschen dort zu treffen und zwar aus der ganzen Welt. Die Rückmeldung, die wir da bekommen haben, die Erlebnisse, wie gesagt, das waren so viel, dass wir das aufschreiben mussten, dass man hätte ein Buch schreiben können, haben wir ja tatsächlich gemacht, mit abgefahren. Und das ist einfach selbst, wenn ich das drinnen blätter und lese und darüber nachdenke, das ist krass, aber es ist echt wahr.
Es ist wirklich Gänsehaut. Helene ist ja auch gekommen.
Ja.
Eigentlich wollte sie nur bei dir einen Kaffee trinken und dann ist sie aber geblieben.
Ja.
Warum?
Wahrscheinlich, weil sie auch das Gleiche gespürt hatte. Sie merkte auch bei sich in ihrem Leben, dass da irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie es sein sollte und hat gemerkt, wow, da ist einer, der fährt einfach mit dem Bus rum, hatte selbst einen Burnout und ist aber hat was gemacht, hat was unternommen und hat sich selbst gefragt, okay, wie kann das für mich weitergehen? Und ich war da in Mainz, sie hat einen Hinweis gekriegt von einer Freundin, guck mal, da kannst du einen Kaffee trinken und sie war dann da und war auch selbst erstmal natürlich perplex. Und in Mainz wurde mein Fahrrad gestohlen und deswegen bin ich 3-4 Tage länger in Mainz geblieben, sonst bin ich meistens nur eine Woche und fahre dann weiter. Und sie hat dann geholfen einzukaufen für mich und so haben wir uns besser kennengelernt. Und irgendwann war die Idee, dann fahr doch mit, wo sie gesagt hat, nee, das geht nicht, wenn Beamtin, das kann man nicht so machen. Und ich sagte, das geht immer. Genau, wahrscheinlich, wenn du jetzt 10 Leute fragst, werden 9 Leute sagen, nee, es geht nicht. Aber du musst halt warten, bis den 10. findest. Und so war es tatsächlich auch so. Und 2 Monate später hat sie da ihre Wohnung vermietet, ihr Auto verkauft und ist dann eingestiegen. Wir wussten gar nicht, ob das funktioniert. Wir kannten uns ja wirklich nur ganz, ganz, ganz kurz. Und wir wussten ja immer, okay, Bus hat eine Tür, man kann einsteigen, man kann auch wieder aussteigen. Aber es hat wunderbar funktioniert, sodass wir seitdem gemeinsam unterwegs sind und auch gemeinsam das Buch geschrieben haben.
Ihr seid in der ganzen Welt unterwegs. Was habt ihr alle schon so erlebt, auch an aufregenden Sachen?
Es ist immer aufregend, mit dem Bus loszufahren. Ihn anzumachen, geht er an und er geht immer an. Aber es ist natürlich immer die Frage, es ist ein alter Berliner Stadtbus, der ist nicht für Berge gemacht. Und auf dem Jakobsweg nach Spanien mussten wir die Pyrenäen zum Beispiel überqueren. Wie gesagt, es ist ein Berliner Bus, der ist eigentlich für den Prenzlauer Berg gemacht und nicht für solche Berge wie Pyrenäen. Aber wir haben es geschafft und sind darüber gegangen. Zwar mit ganz, mein Navi hat so immer gesagt, ganz viel Stau auf der Autobahn, aber vor mir war eigentlich alles leer. Tatsächlich hat die Polizei uns angehalten und hat gesagt, sie fahren einfach viel zu langsam. Sie müssen schneller. Hatte ich auch noch nie in meinem Leben. Aber wir haben es geschafft. Was haben wir für spannende Sachen? Wir standen unterm Eiffelturm. Ich habe da geparkt. Ich kann vorher, gerade im Ausland, konnte ich nicht vorher anfragen, ich bin hier, kann ich da mit dem Bus stehen? Das ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen war ich da schon mal ein bisschen frech, habe mich einfach dahingestellt und habe geguckt, was passiert. Und es passierte in dem Sinne nichts, sondern der Bus stand dann tatsächlich eine Woche am Eiffelturm und wir haben da Kaffee gemacht und hatten tolle Begegnung. Was ich aber nicht wusste, ist, dass als ich unter den Eiffelturm geparkt habe an den Tag, es auch der Nationalfeiertag der Franzosen war. Und mit einmal 15 Uhr kamen bewaffnete Menschen rein mit Maschinengewehr, Polizei, voll uniformiert und hat alle Menschen rausgeschickt. Und ich dachte, die kommen wegen mir. Da dachten vielleicht, was weiß ich, was das für einer ist. Ich wollte gerade meinen Ausweis holen, suchte den, drehte mich um und da war der Bus schon leer. Alle Menschen konnten noch nicht mal einen Kaffee austrinken und mussten alle raus. Und ich bin dann raus aus dem Bus gegangen und da war auch schon der ganze Platz leer geräumt. Und die, so eine ganze Horde von mit uniformierten Menschen haben die Menschen sozusagen von dem Platz gedrängt, sodass ich letztendlich ganz allein unter dem Eiffelturm stand. Und ich wusste, was ist denn jetzt passiert. Und mit einmal knallte es und über mir flogen Düsenjäger. Und dann guckte ich mein Handy nach und entdeckte das Datum. Und dann wusste ich, okay, was ist hier los? Und dann tat sich der ganze Platz um den Eiffelturm gesperrt, weil es ab 22 Uhr ein Lichtershow, eine Feuerwehr gibt. Aber Feuerwerk, dachte ich, okay, das ist ja nicht so schlimm. Die Raketen schießen ja nach oben, aber nicht so beim Eiffelturm, sondern die schießen links und rechts vom Eiffelturm weg. Und deswegen war auch alles dort gesperrt. Und um 18 Uhr kam die Feuerwehr. Die haben die ganzen Bäume benetzt mit Wasser, nur den Bus eben nicht, weil der stand natürlich nirgendwo auf keinem Plan. Und ich wusste nicht so richtig, was jetzt passiert. Letztendlich gab es kein Brandloch im Bus, sondern nur ein eingebranntes Ereignis in meiner Seele, was ich nie vergessen werde. Ja, so solche Geschichten zum Beispiel gibt es im Buch und haben wir zuhauf erlebt.
Was war so der emotionalste Moment, wenn du jetzt mal so zurückblickst?
Ja. Das war auf alle Fälle das Ankommen in Santiago. Irgendwie, weil das war ja erstmal so eine Idee. Nach der gescheiterten Ehe, ich hatte den Bus vor Corona umgebaut und dann sollte es losgehen und dann kam Corona, dann durfte keiner mehr in den Bus und es war alles ganz, ganz schwierig. Dann ist die Ehe zerbrochen und dachte, okay, ich ziehe in den Bus und fahre los. Und ein Freund hat mich gefragt, wo fährst du denn hin? Und ich sagte, ich habe keine Ahnung. Und dann sagte der, ach, fahr dann nach Santiago de Compostela. Und dachte ich, ach, das klang so gut. Da dachte ich, okay, ja, da muss ich nicht mehr überlegen, links, rechts, geradeaus. Und habe mich dann einfach auf den Weg gemacht und habe nie gedacht ich fahre einfach los. Ich hatte ein Ziel. Aber dass ich dann da wirklich da angekommen bin und vor der Kathedrale stand und der Bus gefüllt war mit so tollen Menschen, so tollen Geschichten, Begegnungen, die wir erlebt haben. Und zwar aus der ganzen Welt, rührende Geschichten, lustige Geschichten. Dass das wirklich funktioniert hat so, das ist schon auch sehr berührend. Und man ist so ein bisschen, das ist ein bisschen Alltag. Natürlich stehe ich früh auf, mache meinen Kaffee, treffe Leute, bin am neuen Ort. Aber jedes Mal, wenn Leute reinkommen, wieder auf perplex sind und staunen und verwundert sind, dann erinnert mich daran wieder, ja krass, wie toll das ist. Und es ist schon fast täglich berührend zu sehen, was der Bus auslöst. Und das ist das Schöne, weil Leute sagen, wie machst du das oder was machst du da? Ich sage, ich mache eigentlich gar nichts. Ne? Ich will auch ich will keine Menschen mehr bewegen von A nach B oder will sie irgendwo hinbringen und will auch nicht ihnen sagen, so ist richtig, so musst du leben und so ist falsch. Das, was ich vorher als Pastor oft getan habe, und jetzt will ich das nicht mehr. Ich bin einfach da und merke, wie das mit Menschen was macht.
Was gibst du den Menschen auf den Weg, die sagen, das Leben, was ich bisher lebe, das ist gar nicht mehr mein Leben. Ich muss unbedingt was Neues machen. Was würdest du denen sagen?
Ich würde sagen, erstmal sei nicht so streng zu dir. Genau. Erstmal, dass du lebst, ist sowieso erstmal ein Riesenwunder, ne? Dass wir aufstehen. Also ich finde das wichtig, nicht so streng zu sich selbst zu sein. Was habe ich so in meiner Burnout mit mir selbst geredet? Ach, bist du wieder dumm oder so? Keine Ahnung. So redet man mit keinem anderen, aber oft mit sich selbst. Und das ist nicht gut. Sei nett und freundlich auch zu dir selbst und achte deine Bedürfnisse. Und schau, was dich lebendig macht. Und es geht nicht darum, um erfolgreich zu sein. Es geht auch nicht darum, genau alles im Griff zu haben, sondern es geht darum, einfach zu wissen, wofür schlägt dein Herz? Und dann mach das. Es geht nicht darum, ob es funktioniert und ob man damit Geld, viel Geld verdient und alles. Also Sicherheit ist mir nicht mehr so ganz viel wichtig, sondern tatsächlich Lebendigkeit. Und das, das erfüllt auch viel, viel mehr als irgendeine Scheinsicherheit, glaube ich. Für mich passt das zumindest. Ich will auch nicht sagen, das muss für jeden anders. Genau, das ist bestimmt nicht für allen so ein Lebensstil, den ich habe, heute da und morgen dort. Aber für mich passt das einfach.
Das hat natürlich auch eine Menge was mit Mut zu tun. Und diesen Mut haben nicht viele Menschen, weil sie eben auch irgendwie so in ihrem Rhythmus sind. Und dann aufzubrechen und zu sagen, ich mache jetzt mal was ganz anderes, das muss man sich ja auch erst mal trauen. Also du hattest schon eine Menge Mut.
Das Sagen höre ich ganz oft. Es hat sich aber nie so angefühlt. Ne? Ich fand, es wäre viel anstrengender gewesen, in meinem alten Leben zu bleiben. Und einfach so weiterzumachen, Augen zu und durch. Und es muss schon so sein, das hast du gelernt, das hast du studiert, so muss das sein. Das wäre viel anstrengender gewesen. Also das war für mich einfach offensichtlich, das machst du jetzt einfach und das mal gucken, was dabei rauskommt. Ne? Ich zitiere dabei gerne meine Lieblingstheologin Pippi Langstrumpf, die gesagt hat, ich bin mir ganz sicher, dass ich das schaffe. Ich habe es noch nie gemacht, also bin ich ganz sicher, dass ich es schaffe.
Ein Buch ist bei rausgekommen, ja. Was natürlich schon großartig ist.
Ja.
Aber wie soll es jetzt weitergehen? Machst du dir Gedanken über deine Zukunft oder lässt du einfach alles so laufen?
Natürlich hat man sich immer wieder auch Gedanken, aber was ich gelernt habe in dieser Zeit, ich musste damals für die Bank einen Businessplan schreiben, so dass sie mir Geld gibt für den Bus und die wollten dann wissen, das Worst-Case-Szenario. Schreib auf, wenn was passiert, was tust du dann? Und dann war ich echt kreativ, habe mir alles mögliche überlegt, was schiefgehen kann, dass dann ein Virus kommt und dass keiner mehr Kaffee trinken darf in den Bus und dass keiner mehr rein darf. Es kommt eh ganz anders, wie man denkt. 98% der Sorgen treffen nie ein. Deswegen sage ich, nee, so viel Gedanken mache ich nicht. Ich freue mich, dass der Bus fährt und bin gespannt auf die Begegnung, die ich habe und muss dann gucken, was passiert. Als ich losgefahren bin, Leute haben gefragt, was ist, wenn da eine Panne passiert, wenn der Motor nicht durchhält und was weiß ich. Da kann man sich alles Gedanken drum machen, aber es würde mein Leben nicht, meine Lebensqualität nicht verbessern, sondern...
Du wartest ab.
Ich warte ab und gucke dann, was passiert. Und tatsächlich bin ich mit dem Bus hängen geblieben. Tatsächlich gab es Probleme, aber 10 Minuten später kamen genau die richtigen Leute. Die hätte ich mir vorher nie planen können, nie denken können, sondern es öffnen sich immer genau dann die Türen, wenn sie auch öffnen sollen. Und das klingt zwar auch so leicht, aber das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deswegen denke ich, okay, mach mir jetzt keine Sorgen. Jetzt fährt er, jetzt geht's weiter. Natürlich, als wir zurückkamen, letztes Jahr ist einem nicht mehr gefahren, der Bus, und hat keinen TÜV mehr bekommen und wie geht's weiter? Und dann kamen aber Leute vorbei, gesagt, komm, statt ein Crowdfunding, so ein Projekt soll weitergehen und hat sich wieder eine Tür nach der anderen geöffnet, wir haben die richtige Werkstatt gefunden und ich glaube, wenn du nett zu dir bist und zu dieser Welt, dann glaube ich, ist sie auch nett zu dir.
Eine ganz, ganz tolle Geschichte, die mir ganz viel Mut macht, muss ich sagen. Ein Bus, 2 Etagen, ganz viel Kaffee und auch jede Menge Geschichten, die inspirieren. Das war abgefahren vom Mut aufzubrechen und anzufangen von Michelle Malzin und Helene Volkensfeld. Und die haben, finde ich, gezeigt, dass man vielleicht wirklich mal zwischendurch loslassen soll, um bei sich selbst anzukommen. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass jetzt ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer am Radio sitzen und sagen, oh, ich würde den gerne mal kennenlernen und auch einen Kaffee mit ihm schlürfen. Das können Sie gerne tun. Er ist nämlich demnächst auch in Niedersachsen unterwegs. Warst du schon, aber bist du auch wieder. Und zwar vom 9. bis 12. Januar in Osnabrück. Und wenn Sie die Termine finden möchten und auch natürlich Informationen zu seinem Buch, das finden Sie unter www.doppellecker.de. Bedanke mich ganz herzlich, dass du hier gewesen bist und uns deine Geschichte erzählt hast. Alles Gute für die Zukunft.
Danke für die Einladung. Bis dahin. Ciao.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
mit Martina Gielitzer. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind heute Abend. Mario Becker ist Liedermacher. Seine Lieder machen Spaß und sie regen zum Nachdenken an. Zwischen Schlamassel und Schokokussbrötchen, zwischen Gretchenfrage und Generationskonflikten, Songtexte mit schrägem Wortwitz, widersprüchlichen Gefühlen und augenzwinkernden Provokationen. Gleich ist er hier bei mir zu Gast im Kulturspiegel. Und im Göttinger Waldstein Verlag ist ein Erinnerungsbuch aus Braunschweig erschienen. Es sind die Lebenserinnerungen des Braunschweiger Arztes Walter Heinemann. Geschrieben hat er sie Ende der 1950er Jahre in seinem Exil in New York. Wegen seiner jüdischen Herkunft musste er Braunschweig in der NS-Zeit verlassen. Seine Lebenserinnerungen waren eigentlich für seine Familie gedacht. Jetzt sind sie als Buch erschienen unter dem Titel »Auf dem Schreibtisch der Braunschweiger Löwe«. Wir haben es gelesen. Und wir machen Lust auf Kinofilme für die ganze Familie zur Weihnachtszeit. Schön, dass Sie bei uns sind. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Was passiert, wenn man die Widersprüche des Lebens, die Schlaglöcher unserer Gesellschaft und eine gute Prise Humor in eine Gitarre, eine Ukulele und eine Loopstation packt? Kann ich Ihnen sagen, dann landet man ziemlich sicher bei Mario Becker. Er ist nämlich Musikkabarettist, Liedermacher und ein Mann, der mit einem Lächeln im Gesicht genauer hinschaut, wo es im Alltag eigentlich knirscht. Und heute ist er hier bei mir im NDR 1 Niedersachsen Kulturspiegel zu Gast. Hallo Mario Becker.
Hallo Martina.
Ich freue mich erstmal, dass du hier bist, für alle, die dich jetzt noch nicht live erlebt haben. Wie beschreibt man das, was du auf der Bühne machst?
Ja, das ist Musikkabarett. Das ist, wenn man Lieder mit satirischen Aspekten, Dinge des Alltags, des Lebens, der Politik, der Gesellschaft verarbeitet, das mit einer Prise Humor und dann versucht Menschen damit auch zum Nachdenken zu bringen. Damit kann man es ungefähr umschreiben.
Wie kann ich mir das vorstellen? Du sitzt abends vorm Fernsehen, siehst irgendwelche Sachen und denkst, Mensch, da könnte ich was zu machen. Oder wie kommst du zu deinen Themen?
Das ist immer ganz verrückt und total unberechenbar. Manchmal sind es Gespräche, wo ich plötzlich eine Idee habe, manchmal seltsame Situationen. Manchmal sehe ich tatsächlich was im Fernsehen, wo ich einen Gedanken kriege, eine Inspiration. Und es sind oft auch Gefühle, die ich bei bestimmten Situationen habe. Und dann ist es gelegentlich mal eine Art autobiografisches Lied, gelegentlich aber auch etwas, eine Idee, die einfach nur aus einem Gefühl entstanden ist. Es sind häufig Widersprüche, die ich erlebe, wo mich Dinge beschäftigen, Fragen beschäftigen, die ich nicht einordnen kann, für die ich keine Antworten finde. Und dann verarbeite ich diese Widersprüche sehr gerne.
Ist es leichter für dich, über die kleinen Alltagsabsurditäten zu schreiben oder sind es diese großen gesellschaftlichen Themen?
Oh, das kann ich gar nicht sagen, weil es ist je nach Stimmungslage beides. Es gibt so viele Menschen, die immer eine klare Antwort auf alles haben und auf alles wissen. Und die scheuen ja nicht, ihr Wissen dann mit allen teilen zu wollen. Und da finde ich es gerade eher spannend, lieber die Fragen zu stellen und diese Widersprüche zuzulassen und das Publikum auch gerne mal damit alleine zu lassen und damit selber auch zu einer Lösung zu kommen und eben mal keine Antworten zu bieten.
Aber das Publikum, du kriegst ja mit, wie die reagieren auf dich. Wie ist die Resonanz, wenn du so ins Publikum schaust, wenn du auf der Bühne bist?
Ich freue mich immer ganz besonders, wenn ich einerseits lachen und dann wieder Stirnrunzeln sehe. Wenn Leute auch mal den Kopf schütteln oder mal einen kritischen Blick haben, dann weiß ich, jetzt haben sie auch mal einen Widerspruch oder eine Reizung, dass ich auch mal provoziere an der einen oder anderen Stelle, auch richtig mitbekommen. Es muss aber auch immer mal das ein oder andere Gelächter dazwischen sein. Und manche Pointen sind auch mal zweideutig oder auch mal schwierig, sodass es dann immer lustig zu beobachten ist, dass ein Teil des Publikums lacht und der andere Teil hat es noch nicht ganz verstanden.
Dauert dann manchmal eins, zwei, drei, okay, es ist angekommen. Mhm. Du trittst ja alleine auf, aber du hast eine Loopstation dabei, du hast Kleininstrumente mit und du bindest das Publikum ja auch ein. Vielleicht, dass du mal kurz erklärst, was ist so eine Loopstation?
Ja, mit einer Loopstation kann man mit einem Knopfdruck live etwas aufnehmen. Und mit dem nächsten Knopfdruck kann man das eben Aufgenommene wieder abspielen. Ein Loop. Daher kommt ja auch der Name von meinem Programm, da kommen wir ja vielleicht auch noch zu. Ja, und dadurch kann ich meine eigene zweite Stimme singen, mein Chor, kommt auch vor, dass ich dann einen ganzen Chor aufbaue. Oder auch Mundpercussion oder Gitarrenpercussion oder einen Gitarrenlauf dann rechts und links einspiele. Und das gibt nochmal die eine oder andere Finesse. Das klingt dann manchmal, als wäre so ein Ensemble auf der Bühne. Und manchmal dient die Loopstation einfach nur für so einen ulkigen Zwischenpart.
Wie viel Improvisation steckt in so einem Mario Becker-Abend?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss viel improvisieren, weil nicht immer alles perfekt läuft, weil es eben live ist und weil es eben natürlich ist. Aber ich mache mir schon vorher Gedanken, wie viele Lieder ich spiele, welche Lieder ich spiele und welche Ansagen ich dazwischen mache. Es ist schon ein dramaturgisch eng gewebtes Programm mit einem roten Faden.
Was ist momentan das aktuelle Programm?
Das aktuelle Programm heißt Lupenreim. Und ja, da steckt natürlich vom Lupen, neben dem Wortspiel von Lupenreim, der Looper drin. Aber auch der Gedanke, dass alles im Leben wiederkommt, dass alles im Leben in Kreisen geht. Ne? Die Jahreszeiten, das Blut, ne? Die Wochentage. Aber auch alles wiederkommt, wie Schallplatten, Tennissocken, Demokratieverdrossenheit oder früher war alles besser, Mantras. Alles kommt wieder, nur anders und krasser. Und das ist so etwas das Thema. Und das Reim ist natürlich das, was in den Liedern vorkommt. Weil über den Reim bin ich eigentlich auch zu der Musik gekommen, weil ich einfach total viel Spaß habe an verschachtelten Wort- oder satzübergreifenden Reimen und Reime, die sich erst ja, nach kurzem Zögern erschließen, wie sie sich zusammensetzen. Da spiele ich sehr gerne mit. Und so ergibt sich das Programm Lupenreim.
Wo kann man dich denn jetzt im Januar live erleben, wenn man aus Niedersachsen kommt?
Ja, im Januar, und da freue ich mich ganz besonders drauf, spiele ich am 15.01. im Apex. Und da freue ich mich deshalb ganz besonders drauf, weil ich im Apex schon so oft war als Zuschauer und schon so viele inspirierende Künstler dort auf der Bühne gesehen habe. Und da kommen ja auch einige bekannte Künstler auch her, haben schon mal im Apex gespielt. Und deswegen bin ich besonders stolz, dann da mal selber auf dieser Bühne spielen zu können. 15.01. um 20.15 Uhr, das Ding müssen wir vollkriegen. Also kommt alle.
Ich drücke die Daumen, finde es schön, dass du mir erzählt hast, was du machst. Humor, Haltung, ein Loopchor und was man jetzt natürlich auch gehört hat, jede Menge Herz. Das war Mario Becker hier bei NDR1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Also wer Mario Becker live erleben möchte, der sollte unbedingt die Augen offen halten. Es lohnt sich nämlich, denn selten klingt Gesellschaftskritik so musikalisch, charmant und augenzwinkernd. Und wie gesagt, nochmal zum Schluss, wo kann man dich live erleben in Göttingen?
15.01. im Apex.
Also Karten kaufen. Viel Spaß dabei. Danke, Mario.
Danke dir, Martina.
Gemeinsam mit Ihnen durch den Dienstag hier im Kulturspiegel bei NDR1 Niedersachsen. In Braunschweig gibt es einen breiten Fundus von Büchern, in denen Döntjes zum Besten gegeben werden. Auf Plattdeutsch Anekdoten aus früherer Zeit. Meist werden darin im plauderhaften Ton Merkwürdigkeiten des Alltags aufgespießt. Mit vergangenen Orten, Menschen und Worten. Sie sind somit ein Stück Erinnerungsliteratur. Jetzt ist im Göttinger Wallstein Verlag ein Erinnerungsbuch aus Braunschweig erschienen, aber ganz anders. Es sind die Lebenserinnerungen des Braunschweiger Arztes Walter Heinemann. Und geschrieben hat er sie Ende der 1950er Jahre in seinem Exil in New York. Wegen seiner jüdischen Herkunft musste er Braunschweig in der NS-Zeit verlassen. Eigentlich waren seine Lebenserinnerungen für seine Familie gedacht, aber jetzt sind sie als Buch erschienen. Der Titel: Auf dem Schreibtisch der Braunschweiger Löwe. Uwe Dey über ein ganz besonderes Buch, seine Entstehungsgeschichte und ein zwiespältiges Leseerlebnis.
Meine ältesten Kindheitserinnerungen gehen zurück auf die Poststraße 5. Hier spielten wir mit den Kindern aus dem Hinterhaus auf dem herrlichen Hof. Da stand ein Bierwagen der Hefefirma Holzmann. Hinten war ein Stall mit zwei Pferden, daneben eine große Mistkuhle. Und auf dem Hofe selbst eine Pumpe, deren Wasser natürlich viel besser schmeckte als das übliche Leitungswasser. Dass die Nähe der Mistkuhle keinen Einfluss auf das Wasser gehabt hat, ist mir heute noch ein Rätsel.
Die Erinnerungen an einen Hinterhof zwischen Braunschweiger Kohlmarkt und Gewandhaus liegen im Leo Beck Institute in New York, einem Dokumentationszentrum für die Geschichte und Kultur deutschsprachiger Juden und Jüdinnen. Vor einigen Jahren wurde ein pensionierter Facharzt aus Worpswede auf die Heinemann-Erzählungen aufmerksam. Der Internist Harro Jens engagiert sich in seinem ärztlichen Fachverband für die Initiative gegen das Vergessen. Dort arbeitet er die Lebensgeschichten jüdischer Ärzte und Ärztinnen auf.
Das habe ich gelesen und es hat mich dann deshalb so fasziniert, weil es sowohl Medizingeschichte reflektiert, als auch Braunschweiger Geschichte, als auch deutsche Geschichte. Da geht ja ganz viel ineinander über. Er war eine öffentliche Person in Braunschweig. Er wurde als einer der ganz wenigen Ärzte schon im April 1933 verhaftet. Und so hat er es immer weiter aufgeschrieben, was dann passierte. Er hatte weniger Patienten nach 1933, die Zuweisungen blieben aus durch die sogenannten arischen Kollegen.
Harro Jens und der Medizinhistoriker Benjamin Kunz, Leiter des Museums im Robert-Koch-Institut, gingen auf die Suche und wurden in Braunschweig fündig. Die Stadt unterstützte das Projekt mit einem Druckkostenzuschuss und fachlicher Unterstützung. Die Historikerin und städtische Archivarin Maike Buck half mit ihrem lokalgeschichtlichen Wissen, die sehr speziellen Orte, Personen und Begebenheiten einzusortieren.
Das liest sich sehr unterhaltsam. Ich musste oft auch lachen und schmunzeln zwischendurch. Und dann kommt diese Ebene rein, dass er auch während seiner Kindheit, schon während der Schulzeit, einen unterschwelligen und teilweise ganz offenen Antisemitismus erfährt, damit aufwächst mit dieser Ausgrenzung. Das finde ich sehr eindrücklich, wie er das beschreibt. Er beschreibt das sehr nebensächlich, sehr alltäglich. Also das war für ihn vollkommen normal, dass er diese Benachteiligungen erfahren hat.
Das neue Gymnasium wurde hauptsächlich von Söhnen höherer Beamter und Offiziere besucht. Und so hatte ich die ganze Zeit unter Antisemitismus zu leiden. Zumal ich die ganzen 9 Jahre der einzige Jude in meiner Klasse war. Professor Schütte soll einmal gesagt haben, ich kann es allerdings nicht beweisen, dass ich ein guter und fleißiger Schüler wäre. Aber schade, er ist ein Jude und ein Jude kann kein Deutsch.
Auch bei den Erinnerungen an den NS-Terror bleibt Heinemann im Ton des Erzählers, spart aber nicht mit beißender Ironie. So beschreibt er sein Ankommen im Braunschweiger Volksgesundheitshaus, das die Nazis zum Folterkeller umfunktioniert hatten.
Ich wurde in die neu erbaute Ortskrankenkasse gebracht, wo gleich nach meiner Einlieferung 2 SA-Leute auf mich zukamen und mich nach üblicher Weise von oben bis unten nach Waffen durchsuchten. Auf die Frage, ob ich irgendwelche Waffen hätte, antworte ich dem einen, nein, mein lieber Herr Wehe, das wissen Sie doch, Waffen werden bei Revolutionen immer zuerst abgenommen. Das müssen Sie doch wissen. Er wurde knallrot und verschwand. Auf die Fragen des anderen SA-Helden, was meine Antwort bedeutete, sagte ich ihm, dass 1918 bei Ausbruch der Revolution mir von 2 Arbeiter- und Soldatenratleuten auch mein Revolver abgenommen worden wäre. Und der eine dieser beiden wäre eben dieser Herr Wehe gewesen.
1935 verließ Heinemann das Land. In Palästina versuchte er Fuß zu fassen. Ein Jahr später zog er nach New York, wo er erneut als Facharzt arbeitete. All das ist im anekdotischen Stil zu lesen.
Wenn es um die Anekdoten geht, darum haben wir am Anfang auch gerungen und haben gesagt, soll man das so übernehmen? Soll man irgendwie eingreifen in den Text? Und wir haben dann uns entschieden, es genau so zu lassen.
Den Kontrast bilden 500 Fußnoten. Darin erläutern Harro Jens, Maike Buck und Benjamin Kunz die Hintergründe der Memoiren. Viele kurze Biografien darin enden mit Suizid, Exil oder Vernichtung in Theresienstadt oder Auschwitz. Fußnoten als gedruckte Stolpersteine.
Das reich bebilderte Buch Auf dem Schreibtisch der Braunschweiger Löwe, Lebenserinnerungen eines jüdischen Arztes, herausgegeben und kommentiert von Maike Buck, Harro Jens und Benjamin Kunz, ist im Göttinger Waldstein Verlag erschienen, hat 256 Seiten und kostet 20 Euro. Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Für viele Kinder und natürlich auch für die Eltern und Großeltern ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres. Da werden Kekse gebacken, Geschenke gebastelt, ja und vielleicht mal mit der ganzen Familie ins Kino gegangen. Denn jetzt in der Weihnachtszeit starten ja traditionell die Kinderfilm-Blockbuster. Zoomania 2 ist diesmal das große Kino-Event für Kleine. Walli Müller verrät, ob die Fortsetzung so lustig ist wie das Original und was sonst noch so geboten wird im Weihnachtskino dieses Jahr.
Kumpel, schön, dich zu sehen.
Schön, dich zu sehen.
Ein Faultier im Behördendienst. Die Szene aus Zoomania ist Kult. 9 Jahre später darf eine neue Generation loskichern über das niedliche Pelztier mit der extrem langen Leitung.
Ich brauche Hilfe, andere Seite der Stadt.
Nee. Und Platz.
Zoomania ist eine Metropole, in der sämtliche Tiergattungen friedlich zusammenleben. Wenn dann doch mal einer kratzt oder beißt, ermittelt Polizeihäsin Judy Hopps an der Seite von Fuchs-Officer Nick Wilde.
Wir lösen einen neuen Fall und sind die besten Partner aller Zeiten.
Yeah! Partner, die sich ständig in den Haaren liegen, aber vereint sind im Kampf für die Schwachen und Ausgestoßenen. Und so gilt es in Teil 2 herauszufinden, warum Reptilien verfemt und aus Zoomania verbannt wurden.
Schlangen tun nie jemandem weh. Wir sind wirklich nicht die Bösen. In diesem Tagebuch verbirgt sich das Geheimnis, das es beweisen wird.
Die wunderbar detailverliebte Animation und augenzwinkernde Tiercharakterisierungen machen auch Zoomania 2 zum generationsübergreifenden Kinospaß. Für ganz Kleine allerdings ist der Schnitt zu rasant und manche Szene zu beängstigend. Im Grundschulalter sollten Kinder also schon sein. Das gilt auch für Mission Mäusejagd, Chaos unterm Weihnachtsbaum. Dieser herrlich schwarzhumorige Mix aus Trick- und Realfilm kommt aus Norwegen und ist der Geheimtipp der Saison. Familie Maus, die eine leerstehende Villa bewohnt, wird mitten in den Weihnachtsvorbereitungen von Fremden im Haus gestört.
Papa, sind das Aliens?
Außerirdische?
Nein, schlimmer. Das sind Menschen.
Und sie wollen offenbar einziehen. Tochter Lea findet's wunderbar. Sie ist einfach nur neugierig auf den kleinen Jungen, der sie auch sehr freundlich behandelt. Für Papa Maus aber steht fest, Mäuse und Menschen unter einem Dach, das geht auf gar keinen Fall.
Wir müssen cleverer sein als sie. Wir werden diese Eindringlinge aus dem Haus jagen. Ein für alle Mal.
Die gewitzten Mäuschen verwandeln das Haus nun in eine Spukvilla. Das Klavier spielt von allein, im Kaffee ist Pfeffer, im Shampoo Kleber und der Toaster wird zur Abschussrampe für schwere Geschütze.
Feuer aus allen Rohren!
Eine ordentliche Portion skandinavischer Humor macht Mission Mäusejagd zum sensationell lustigen Katz-und-Maus-Spiel. Magische Anziehungskraft, vor allem auf kleine Mädchen, dürfte Bibi Blocksberg entwickeln, die ab nächster Woche im Kino hext.
Mene, mene, Mai, flieg los, Kartoffelbrei, hexe!
Bibi, nicht zu verwechseln mit ihrer älteren Pferdemädchen-Version aus Bibi und Tina, ist hier ein freches kleines Schulmädchen mit grüner Jacke und rotem Halstuch. Voller Vorfreude fliegt sie mit ihren Freundinnen zum großen Hexenkongress. Und dann das.
Schubia, Flaui, Paui und Bibi, ihr seid ab sofort und bis auf Weiteres für den Küchendienst eingeteilt.
Hä? Was?
Heike Mackert spielt zum Piepenstreng die Spaßverderber-Hexe Servera. Eine wirklich mitreißende Handlung hat der Film nicht zu bieten, dafür kleine lustige Episoden, vor allem aber bezaubernde Kostüme und Kulissen. Bibi Blocksberg, das große Hexentreffen, ist ein wahres Fest der Farben. Und auch die schmissigen Songs werden kleine Nachwuchshexen zu Hause gerne nachträllern.
Hey, und dann lass die Hexe raus!
Großen Hexenfans bleibt noch Teil 2 von Wicked. Die Fortsetzung des epischen Filmmusicals ist zwar düsterer und nicht mehr so erfrischend originell inszeniert wie Teil 1, aber immer noch opulent, optisch und akustisch. Mit so zauberhaftem Weihnachtskino vergeht die Zeit bis zum Fest wie im Flug.
Und das war schon wieder im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend, eine ganz wundervolle Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund und wir hören uns dann vor Silvester nochmal wieder am Dienstag mit einer ganz besonderen Ausgabe vom Kulturspiegel Bewegende Frauen, einer Talkreihe, wo ganz interessante Frauen aus Politik, aus Kultur oder einfach ebenso von nebenan zu Wort kommen. Ich hoffe, Sie sind dann auch dabei. Jetzt wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend. Traumhaft geht es jetzt hier weiter. Ich bin Martina Gielitzer und genießen Sie Weihnachten mit uns.